ARD.
SWR Kultur. Forum.
Der Wert des Immergleichen. Wie wichtig sind Rituale? Mit Bernd Lechler. Hallo. An Ostern verstecken wir bald wieder bunte Eier. An Weihnachten haben wir den Tannenbaum geschmückt. Dazwischen haben wir Karneval gefeiert, einen neuen Bundestag gewählt und gesehen, wie Donald Trump in einem feierlichen Akt als amerikanischer Präsident vereidigt wurde. Wo wir auch hinschauen, wir sind umgeben von Ritualen. Und auch wenn wir nicht groß über sie nachdenken, prägen sie unseren Alltag. Wir befolgen sie einfach und tun das, was alle tun. Aber warum eigentlich? Woher kommt diese Macht der Rituale, unsere kollektive Faszination für die Wiederkehr des Immergleichen? Wie entstehen Rituale und wann verlieren sie ihre Kraft? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Professor Dieter Frey, Psychologe von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Professor Guido Sprenger, Ethnologe an der Universität Heidelberg, sowie Professor Barbara Stolberg-Rielinger. Sie ist Historikerin am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Frau Stolberg-Rielinger, was interessiert Sie als Historikerin an Ritualen?
Ja, zum einen ist es so, dass man feststellt, dass Rituale zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften eine ganz, ganz wichtige Rolle spielten als strukturbildende Elemente. Und man lernt eben sehr, sehr viel über eine fremde Gesellschaft, sei es eine fremde Gesellschaft heute oder eine Gesellschaft in früheren Zeiten, wenn man sich ihre Rituale ansieht. Weil Rituale den Alltag strukturieren, sie strukturieren die Gesellschaft, wer darf bei welchem Ritual teilnehmen, wer ist ausgeschlossen und so weiter. Also die wichtigen Kategorien, die in einer Gesellschaft eine Rolle spielen, werden durch Rituale immer aufs Neue aufgeführt und eingeübt sozusagen. Und zwar ohne, dass man das immer sich bewusst macht, wirken sie sozusagen hinter dem Rücken der Beteiligten und haben deswegen eben eine umso größere strukturbildende Wirkung.
Haben Sie denn ein kleines Beispiel, ein historisches Ritual, das Ihnen begegnet ist, das Sie besonders interessant finden?
Ich interessiere mich vor allem für Einsetzungsrituale wie Krönungen, Weihe und so weiter. Aber es gibt natürlich unzählige Rituale, die sehr viel über die betreffende Gesellschaft aussagen oder die betreffende Gemeinschaft, religiöse Gemeinschaft zum Beispiel. Also wenn man etwa an sowas denkt wie die Beschneidung oder die Taufe, dann ist es eben relevant zu sehen, wer ist da beteiligt und wer nicht. Also bei der Beschneidung eben nicht die Mädchen, sondern nur die Jungen, die männlichen Mitglieder der Glaubensgemeinschaft. Bei der Taufe ist es anders und so weiter. Also nur um zu zeigen, wie Rituale Einteilungen der Gesellschaft, wie zum Beispiel die Einteilung nach Geschlechtern, herstellen und als selbstverständlich erscheinen lassen, als quasi natürlich erscheinen lassen, was sie natürlich nicht sind. Und insofern ist es besonders wichtig, sich das bewusst zu machen, wie Rituale solche Strukturen erzeugen und immer wieder auf Dauer stellen.
Herr Sprenger, wenn Frau Stolberg-Rielinger sagt, man kann aus Ritualen viel über eine Gesellschaft lernen, das gilt sicher für Sie auch, ne, als Ethnologe oder Kulturanthropologe. Sie haben viel in Südostasien geforscht, in Laos. Was zeigt sich in den Ritualen da? Warum sind die für einen Ethnologen besonders interessant?
Ja, im Grunde genommen aus genau den gleichen Gründen, die Frau Stolberg-Rielinger schon genannt hat. Wenn wir etwas über die Spezifizität einer Gesellschaft erfahren wollen, dann sind Rituale in vieler Hinsicht ein Königsweg dorthin. Denn das, was Rituale machen, ist, dass sie Beziehungen bestätigen, dass sie Werte artikulieren, die mit diesen Beziehungen in Verbindung stehen. Also Gesellschaften bestehen ja in erster Linie aus Beziehungen, nicht aus Individuen, sonst wären es keine Gesellschaften. Und die Arten der Beziehungen, die es gibt, die werden sehr oft eben in Ritualen bestätigt oder erneuert, an Verfall gehindert oder auch zum Teil vollkommen neu erfunden. Das heißt, Rituale beziehen sich tatsächlich immer auf irgendeine gedachte Ordnung, die möglicherweise ohne diese Rituale gar nicht existieren würde, die aber trotzdem ständig beeinflusst, wie wir über Gesellschaft denken. Also die Art, wie wir unsere eigene Gesellschaft erfahren, die konkretisiert sich sehr stark in Ritualen. Und wenn ich mir dann anschaue, welche Rituale machen zum Beispiel die Hochlandbewohner in Laos, bei denen ich vor allem forsche, dann stelle ich mir dabei jedes Mal die Frage, welche Arten von Beziehungen werden dadurch eigentlich reproduziert? Und das müssen nicht nur Beziehungen zwischen Menschen sein, sehr oft sind es auch Beziehungen zu nichtmenschlichen Wesen, wie zum Beispiel zu Geistern, aber möglicherweise auch zu Tieren, zu Maschinen, zu Pflanzen und so weiter.
Haben Sie auch da ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel die Hochzeitsrituale. Die sind ausgesprochen wichtig in dieser Gesellschaft, die ich vor allem forsche, die Achmed im Norden von Laos. Und die stellen natürlich etwas her, was elementar wichtig ist für eine Gesellschaft, nämlich geregelte Fortpflanzung, geregelte Vererbung von Gütern, von Rechten und so weiter. Eine solche Hochzeit kann man aber nicht durchführen, ohne nicht auch mehr als nur dieses Hochzeitspaar zu involvieren, sondern es werden in sehr hohem Maße die Verwandten des Bräutigams, die Verwandten der Braut mit eingebunden. Die haben spezifische rituelle Rollen. Und insbesondere auch der Geist des Hauses des Bräutigams und auch der Braut, die werden mit einbezogen, denn das sind die Geister der Vorfahren und die müssen über diese neue Verbindung auch Bescheid wissen. Das heißt, in dem Hochzeitsritual zeigen sich erst einmal ganz bestimmte festgelegte Beziehungen zwischen der Familie der Braut und der Familie des Bräutigams. Die stehen in einer Beziehung, die es ermöglicht, Leben zu reproduzieren, verschiedene Arten von Leben. Und dann braucht man ebenfalls auch noch die Unterstützung der Geister dabei. Und dadurch funktioniert das Ganze. Und wir bekommen dadurch gewissermaßen im Ritual eine Art Mikrokosmos der gesamten Gesellschaft präsentiert.
Herr Frey, Sie haben vor einigen Jahren mit Ihren Studierenden ein umfassendes Buchprojekt veranstaltet und veröffentlicht, Psychologie der Rituale und Bräuche. Und im Vorwort haben Sie das Buch Ihren Kindern gewidmet mit dem Zusatz, Sie hätten viele dieser behandelten Rituale gemeinsam erlebt und diskutiert, aber Gott sei Dank nicht alle erlebt oder durchleben müssen. An welche dachten Sie da?
Ja, es sind jetzt vor allem individuelle Rituale, Familienrituale, dass wir uns vor jedem Essen die Hand geben und uns bedanken für das, was wir am heutigen Tag erlebt haben und dass wir gesund sind und privilegiert sind. Und natürlich aber auch Rituale, die wir gemeinsam gefeiert haben beim Sport, dass wir Erfolge gefeiert haben, zum FC Bayern München gefahren sind und so weiter. Aber auch die persönlichen Erlebnisse an Weihnachten, Ostern, wo wir Ostereier suchen. Also Rituale verbinden. Und die Psychologie ist insofern relevant, weil da meistens auch immer Emotionen angesprochen werden. Sowohl negative Emotionen bei Schmerz und Trauer, wie es bei den Beerdigungsritualen der Fall ist, aber auch positive Emotionen, Freude, Tanzen, Feiern. Gleichzeitig sieht man dann auch bei den Ritualen, ich gehöre zur Familie, ich gehöre zur Nachbarschaft, ich gehöre zu diesem Land. Und da finde ich nun ganz wichtig, dass auch damit auch bestimmte Werte verbunden sind. Respektieren wir uns? Gibt es Wertschätzung? Wie gehen wir mit den latenten Konflikten, die in jeder Familie, in jeder Nachbarschaft, in jedem Land sind, wie gehen wir damit um? Können wir die trotzdem integrieren? Also insofern sind Rituale ein ganz wichtiger Bestandteil, sowohl für die persönliche Struktur, wie strukturiere ich jeden Tag, und mein Leben besteht jeden Tag fast nur aus Ritualen, Gott sei Dank, weil es geordnet ist, und trotzdem müssen immer noch Zeiträume und Puffer vorhanden sein, wo ich natürlich spontan handeln kann. Aber es fängt an beim Aufstehen, es geht auch beim Bettgehen, dass es immer bei mir mit Ritualen verbunden ist. Und wir haben ja gerade bei Corona gesehen, wie schlimm es ist, bei Homeschooling, Homeworking, dass wenn Menschen keine Rituale haben, dass sie dann ins Chaos stürzen. Oder auch bei Einsamkeit, dass Leute sehen, ich bin nirgendwo zugehörig, es gibt keinen klaren Tagesablauf. Also Rituale sind sehr wichtig für das Wohlbefinden, für innere Zufriedenheit, für Glück, ja.
Darf ich dazu was sagen? Was eben gesagt wurde, ist, fand ich sehr wichtig, als nämlich der Kollege sagte, Rituale dienen dazu, sozialen Zusammenhalt auch über Konflikte oder Kontroversen hinweg zu gewährleisten. Das funktioniert ja deshalb, weil Rituale immer sozusagen die Wiederholung äußerer Formen und äußere Handlungen sind, meistens aus einem bestimmten Anlass, entweder einer bestimmten Tageszeit oder einem bestimmten Punkt im Jahr oder der Geburt oder des Todes oder so weiter. Aber jedenfalls sind es immer äußere Handlungen. Und das finde ich deshalb so wichtig, weil Rituale es eben in gewisser Weise erübrigen, dass während diese Handlungen vollzogen werden, alle dabei auch gleichzeitig dieselben Empfindungen haben müssen. Ja, das ist nicht unbedingt notwendig, sondern wichtig ist, was gezeigt wird. Und da man eben nicht immer in einer Gemeinschaft darauf sich verlassen kann, dass alle wirklich genau das Gleiche empfinden, sondern das in der Regel ja eher nicht so ist, ist es wichtig, Rituale zu haben, die diese Gefühle oder diese Zusammengehörigkeit oder was auch immer eben aufführen, äußerlich und sich die Beteiligten dann in gewisser Weise darauf verpflichten, auch wenn sie das in dem Moment vielleicht gar nicht so empfinden. Also wenn man etwa bei der Hochzeit das Ja-Wort spricht, dann gilt das, auch wenn man möglicherweise gar nicht so hundertprozentig sicher ist, ob man sich daran halten wird. Aber es gilt und es ist sozusagen in der sozialen Gruppe, vor der man dieses Ritual vollzieht, wird es dann als geltend behandelt. Also das ist, glaube ich, eine besondere Wirkmacht von Ritualen, die man überhaupt nicht unterschätzen kann. Was natürlich nicht bedeutet, dass man gegen diese stillschweigende Verpflichtung, die im Ritual eingegangen wird, nicht später auch verstoßen kann. Aber es ist einfach wichtig, dass die Anwesenden, also wir sprechen jetzt von kollektiven Ritualen, dass die Anwesenden ja zu Zeugen dieser rituellen Akte gemacht werden und man sich in gewisser Weise dann darauf verlässt, dass diese Akte auch sozusagen das meinen, was sie darstellen.
Da würde ich auch gerne noch mal kurz eingreifen, denn auf der einen Seite ja, das Interessante an Ritualen ist in der Tat, dass sie eben auch außerhalb der individuellen Dispositionen, der individuellen Meinungen und Haltungen Leute in eine Gemeinschaft einbinden, genau wie Frau Stolberg das gesagt hat. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass Rituale markiert sind, dass die irgendwie signalisieren, dies ist jetzt außerhalb des Alltags. Dieser Raum, diese Zeit ist jetzt der Raum des Rituals. Und da gelten andere Regeln. Und genau das macht das Ritual kollektiv so wirkungsvoll. Andererseits würde ich aber davor warnen, Gewohnheiten und Rituale gleichzusetzen. Denn dann überdehnen wir den Ritualbegriff und können eigentlich nichts mehr sagen. Also ich putze mir auch jeden Morgen die Zähne, aber das ist kein Ritual. Das mache ich, damit meine Zähne sauber sind. Ich glaube, dieser kollektive Aspekt und dieses sozial Bindende, diese Wendung an etwas, was über das Individuelle hinausgeht, das ist meines Erachtens ein ganz wichtiges Kriterium für Rituale, mit dem wir sie von Gewohnheiten unterscheiden können.
Mhm. Wobei zum Beispiel die Tagesschau am Abend um 20 Uhr auch wie das Zähneputzen erstmal kein Ritual ist, sondern eine Informationssendung halt. Aber man kann eines draus machen, denke ich. Also wir kreieren wohl auch Rituale, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, zum Beispiel nehmen wir die Tagesschau. Das ist zumindest eine Chance zu diskutieren. Wie stehen wir, wie steht jeder Einzelne zu der Thematik, ja, zu Krieg, zu der neuen Koalition. Also es ist immer auch eine Chance zum Austausch. Aber ich wollte noch was ergänzen, dass solche kollektiven Rituale auch immer eine Chance für Flucht sind aus einem trüben Alltag, was ich häufig erlebe. Der trübe Alltag der Schule, des Betriebes, manchmal auch in der Kernfamilie, dass man endlich, können wir mal wieder Fasching feiern, können wir mal uns mit anderen Leuten treffen, können wir in der Nachbarschaft gemeinsam das Fußballspiel anschauen. Also das ist eine ganz wichtige Ausgleich auch von der Trübheit des Alltags sehr oft.
Ja, ich meine, grundsätzlich kann man sich ja, also ich stimme Ihnen vollkommen zu, das ist jetzt gar kein Einwand. Ich wollte nur sagen, es ist ja immer eine Frage, wie man so einen Begriff wie Ritual definiert. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Psychologe das anders definiert als ein Ethnologe oder eine Historikerin. Also ich würde auch dazu neigen, das eher auf kollektive Akte zu beschränken und dann zu sagen, also wenn man zum Beispiel alleine die Tagesschau ansieht und es ist niemand dabei, ja, dann würde ich das auch eher als eine individuelle Gewohnheit bezeichnen und nicht als Ritual, weil ich es für sinnvoll halte, das etwas schärfer zu definieren. Aber für psychologische Zwecke ist sicher eine andere Definition geeigneter.
Ja, aber kann ich gut mitleben, was Sie sagen. Ja. Weil ich dann durch dieses Kollektive auch sehe, ich bin Teil dieser Gemeinschaft, ich gehöre dazu. Ja. Und insofern ist es mir ganz wichtig, ich bringe mal den Begriff der Führung herein, dass es diejenigen, die diese kollektive Gemeinschaft mit organisieren, darauf achten, dass möglichst die Leute sich nicht diskriminiert fühlen, ja, und dass man Spielregeln vereinbart, teilweise implizit, dass man das Positive und das Vereinte und nicht das Trennende betont. Das ist, finde ich, ganz wichtig.
Ja, in historischer Perspektive muss man aber natürlich sagen, wenn man das jetzt nicht normativ wertend betrachtet, sondern einfach nur beschreibt, was man findet, dann sind natürlich Rituale genau das, nämlich ausgrenzend in aller Regel, weil eben nicht alle am Ritual in gleicher Weise teilnehmen. Ne? Es ist ja kein weltumspannendes Ritual vorstellbar eigentlich, sondern das Ritual ist ja immer ambivalent, insofern es bestimmte Menschen einbezieht und andere nicht oder auch nicht menschliche Akteure einbezieht und andere aber auch automatisch eben nicht. Ja? Es wäre schön, es ist immer schön, wenn man alles integriert, aber tatsächlich ist es natürlich so nicht.
Das ist genau das Problem auch vieler dieser öffentlichen Veranstaltungen, also mit Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern. Wen lade ich ein, ja, und wen lade ich nicht ein? Ja? Und da ist es ganz wichtig, dass man das dann begründet. Aber Sie haben recht, das ist ein In-Group-Out-Group-Denken, sehr oft damit verbunden. Wer gehört dazu? Und deshalb ist es wichtig, dass es viele solcher Rituale gibt, dass sich die Menschen nicht überall ausgeschlossen fühlen. Das ist der Punkt.
Aber es würde das trotzdem unterstützen, in dem Sinne, dass, also was Frau Stolberg gerade gesagt hat, jede Art von Ordnung, die impliziert ist in einem Ritual, schließt andere Ordnungen natürlich aus. Und das kann natürlich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen passieren, also auf der Ebene der Familie, auf der Ebene des Nationalstaates und so weiter, der kulturellen Gruppe. Aber allein schon dadurch, dass zum Beispiel nicht alle Gesellschaften Geburtstage feiern, signalisiert also eine Geburtstagsfeier, wir gehören zu einer bestimmten Gesellschaft, die eben diese Geburtstagsfeiern machen, unter Ausschluss derjenigen, die es nicht machen. Das heißt nicht, dass man die Lichtleute nicht einladen kann, aber es ist eine Ordnung vorgegeben und das bedeutet in jedem Fall auch Ausschluss. Mhm. Aber ich würde gerne noch dann ergänzen, ich stimme Frau Stolberg-Rieglinger völlig zu damit, dass auch für mich das Ritual in erster Linie etwas Kollektives ist, aber auch in einer modernen Gesellschaft, in der Individualismus einen sehr hohen Wert darstellt, ist es nicht durchaus sinnlos, wenn Individuen sagen, wir machen jetzt unsere eigenen Rituale, weil das in einem solchen Gesellschaft, in der das Individuum so wichtig ist, natürlich auch die Individualität nochmal unterstreicht und auch reproduziert, wenn Leute das für sich machen. Ja. Das ist ein bisschen so, als würde man eine Privatsprache sprechen, die sonst keiner spricht. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig sinnvoll, aber es ist trotzdem im Rahmen einer modernen Gesellschaft nicht komplett unplausibel.
Mhm. Mir fällt zu dem Themenbereich noch ein, das Opferritual, das es ja in allen Religionen gibt und gab. Und dazu gehört auch das Prinzip des Sündenbocks, also dass man einem Wesen außerhalb der eigenen Gemeinschaft so die eigenen Verfehlungen auflädt und sich damit davon befreit. Wenn jetzt, sagen wir, Flüchtlinge für innenpolitische Probleme verantwortlich gemacht werden, sind wir dann irgendwie auch Zeuge eines Rituals?
Naja, das Sündenbock-Ritual, wie es im Judentum existiert hat, ist hier natürlich nur im übertragenen Sinne hilfreich. Aber klar, im übertragenen Sinne tun wir natürlich genau das. Aber man kann ja gerade an zahlreichen Symbolkonflikten, die uns in der Gegenwart beschäftigen, sehen, wie gerade solche Dinge wie religiöse Rituale zur Ausgrenzung und auch zur Markierung von Fremdheit ganz besonders ausdrücklich benutzt werden. Ja, also die Frage, nimmt man Rücksicht auf Ramadan oder nicht zum Beispiel, ja? Oder verbietet man aus medizinischen Gründen die Beschneidung oder nicht in unserer Gesellschaft, unserer bis vor kurzem noch relativ deutlich christlich geprägten Gesellschaft. Da sieht man, dass es gerade an solchen Ritualen sich die Integrations- oder Ausgrenzungskonflikte in unserer pluralistischen Gesellschaft kristallisieren. Also da, auch daran sieht man die Konfliktträchtigkeit von Ritualen und die Instrumentalisierung von Ritualen, um Menschen auszugrenzen, ja, beziehungsweise um sie zu integrieren. Also das kristallisiert sich gerade an Ritualen in besonders deutlicher Weise.
Aber umso wichtiger ist es auch zu tolerieren, dass es andere Sichtweisen gibt, ja. Es darf regionale Identitäten geben, es gibt nationale Identitäten, aber auch Identitäten, die den ganzen Planeten betreffen müssen. Das ist, glaube ich, wichtig. Ausgrenzung ja bei bestimmten Gebieten, aber gleichzeitig Toleranz, solange Menschenwürde nicht verletzt wird, sondern sagen wir akzeptieren, wenn andere Religionen andere Feiern haben. Und wir sind trotzdem uns total einig im Berufsleben oder beim Sportverein und so weiter. Also die Vielfalt unterschiedlicher öffentlicher Rituale.
Die Frage stellt sich aber doch tatsächlich immer wieder, was machen wir in Momenten, wo die Ordnungen, die durch Rituale impliziert sind, dann in einen direkten Konflikt geraten? Und dann ist nämlich die Frage weniger lösbar, indem man sagt, naja, wir tolerieren uns alle gegenseitig, sondern dann kommt es normalerweise zu einer Art Hierarchisierung von den Werten, die in den Ritualen artikuliert werden.
Haben Sie ein Beispiel?
Das Beispiel der Beschneidungsdebatte, die wir vor ein paar Jahren hatten in Deutschland, vielleicht erinnern Sie sich, das ist ein solches Beispiel, wo ein Gericht verfügte, dass Beschneidung an kleinen Jungen, die ja bekanntlich im Judentum und im Islam eine ganz zentrale Rolle für die religiöse Identität spielen, oder die zentrale Rolle, wie die Taufe im Christentum, dass medizinische Gründe angeführt wurden, die sozusagen gegen die Beschneidung sprechen. Und das war eine klare Hierarchisierung. Und die Botschaft war, bei uns, in unserem Staat, in unserer Gesellschaft spielen diese medizinischen Gründe eine prioritäre Rolle und die religiösen Identitätsfragen sind dahinter zurückzustellen. Und das hat natürlich einen unglaublichen Aufschrei ausgelöst, weil das bedeuten würde, wenn man es zu Ende denkt, dass eben das zentrale religiöse Identitätsmarkierungsritual der Juden und Muslime oder der gläubigen Juden und Muslime mindestens in unserer Gesellschaft sozusagen außer Kraft oder unmöglich gemacht wird. Ja, und das ist dann auch gescheitert, dieses Urteil ist zurückgenommen worden, soweit ich das weiß, in der nächsten Instanz. Aber das ist ein Beispiel, wo eine stärker säkulare Gesellschaft, aber die letztlich auch in vieler Hinsicht eben den christlichen Ritualen eine Priorität einräumt, zu einem massiven Konflikt mit anderen Religionsgemeinschaften geführt hat.
Der Wert des Immergleichen. Wie wichtig sind Rituale? Das ist unser Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutieren der Psychologe Dieter Frey von der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Ethnologe Guido Sprenger von der Universität Heidelberg und Barbara Stolberg-Rielinger, Historikerin am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Herr Sprenger, Sie haben sich auch mit Ritualen bei der Begleitung sterbender oder schwerkranker Menschen befasst. Das sind jetzt ja eigentlich sehr private oder individuelle Situationen. Kommt da diese gesellschaftliche Komponente auch dazu? Also, was für Rituale gibt's da und warum sind die im Zusammenhang mit dem Tod so wichtig?
Ich muss dazu erstmal einschränkend sagen, dass wir mit diesem Forschungsprojekt noch nicht so weit sind, dass wir darüber sehr viel sagen können. Aber was völlig klar ist, in der Tat, es gibt ein gewachsenes Bedürfnis nach Ritualen für die Sterbephase, und zwar solche, in denen sowohl der oder die Sterbende wie auch die Angehörigen in irgendeiner Art und Weise integriert werden. Es gibt natürlich klassischerweise die sogenannte letzte Ölung, die aber eben nur noch relativ wenig praktiziert wird. Nichtsdestotrotz ist das Bedürfnis da, und da stellt sich natürlich für uns, also in meinem Team, die Frage, was ist das eigentlich, was dieses Bedürfnis weckt? Und die Hypothese ist, es gibt ein Bedürfnis, das eigene Leben noch einmal in den Griff zu bekommen, diese Erfahrung des Ausgeliefertseins am Tod irgendwie zu bewältigen, zum Teil als bewusste Passivität und teils aber auch als Handlung. Was dabei, glaube ich, ganz wichtig ist, das ist diese Idee der persönlichen Aufarbeitung. Es gab zum Beispiel ein sehr schönes Projekt, bei dem Leute die Gelegenheit bekamen, dass sie ihr Lieblingslied noch einmal aufgenommen bekommen haben, gespielt in einer bestimmten Tonart, die einen besonders beruhigenden Effekt haben soll. Und dieses Lieblingslied, diese Version waren so erfolgreich, dass dann oft Angehörige gesagt haben, lass uns das auch bei der Beerdigung spielen. Das heißt, da werden auf der einen Seite sehr persönliche Elemente verwendet, aber andererseits, und das scheint mir wichtig, werden die aus einem Repertoire geschöpft von kulturellen Möglichkeiten und kulturellen Symbolen, die bereits vorher da sind. Und das sehen wir eigentlich, wenn wir uns grundsätzlich neue Rituale in der Gegenwart anschauen, in modernen Gesellschaften. Diese Spannung zwischen einer starken Individualisierung einerseits und auf der anderen Seite dem Schöpfen aus einem Repertoire an schon vorhandenen Symbolen. Also zum Beispiel in den Niederlanden gibt es sehr viele nicht-religiöse Begräbnisse. Da wird aber trotzdem eine Kerze angezündet, da wird trotzdem gesungen, da werden Reden gehalten. Also Dinge, die wir schon aus bekannten Totenritualen kennen.
Gilt es auch in weniger existenziellen Situationen, Herr Frey, dass wir uns durch Rituale selber verstehen oder kennenlernen?
Ja, also das, was Herr Sprenger eben gesagt hat, ist auch psychologisch hochrelevant. Die meisten Menschen wollen ja auch nach dem Tod weiterleben, im Sinne von, dass meine Werte weitergelebt werden, dass meine Sehnsüchte weitergelebt werden. Und weiterhin haben aber diese Rituale auch die ja, die Notwendigkeit oder die Sinnhaftigkeit, die Trauernden wieder zu verbinden, dass sie sich nicht einsam fühlen, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und solche Trauerfeiern haben immer auch so eine Tendenz, auch Konflikte wieder zu minimieren, weil man sieht, wir sind doch eins, wir gehören zusammen. Ja? Wir verbinden uns mit dem Sterbenden, wir identifizieren uns mit ihm. Also sowohl für den Sterbenden relevant, diese Riten, als auch für die Leute, die übrig bleiben, als Trost. Und ich kann nur sagen, dort, wo man gemeinsam auch weint, gemeinsam trauert, gemeinsam dankbar ist für das, was man erlebt hat, das verbindet Menschen.
Trauerrituale sind ja auch sozusagen klassische Übergangsrituale, also in einem religiösen Sinne, ne, Übergang in eine andere Welt in allermeisten Kulturen, aber haben auch ein anderes Merkmal, das alle Übergangsrituale kennzeichnet, nämlich die Gemeinschaft zu vergewissern, dass auch wenn der Einzelne nicht mehr da ist, die Institution, die Ordnung, die Gemeinschaft als Ganze weiter besteht und sich eben nicht verändert und dass diese einzelne Leerstelle überbrückt wird. Das ist ja bei anderen Übergangsritualen auch so. Und jede institutionelle Ordnung braucht deswegen dringend solche Übergangsriten. Also zum Beispiel die Vorstellung, dass ein Amt fortbesteht, auch wenn der Amtsinhaber ausscheidet oder stirbt, ist ganz zentral für die Beständigkeit einer politischen Ordnung. Ja, es ist eben nicht die Ordnung mit dem Sterben oder dem Ausscheiden eines Menschen komplett zerbricht und zerstört ist, sondern eben weiter besteht und nur der Platz neu ausgefüllt wird. Bei Krönungsritualen, bei Amtseinsetzungsritualen aller Art ist das die zentrale Funktion.
Und das kann man auch noch ergänzen insofern, dass wenn wir kulturvergleichend Totenrituale vergleichen, dann sehen wir auch, dass gerade die individuellen Aspekte beim Totenritual mitunter hervorgehoben werden, genau um das, was den Einzelnen ausmacht, aus der Gesellschaft zu entfernen, aber gerade dadurch das zu erhalten, was die Gesellschaft insgesamt ausmacht. Und nicht nur Trauer ist das Thema bei vielen Totenritualen, das hat Herr Freier hervorgehoben, sondern tatsächlich der Umgang mit den Toten. Bei einem Totenritual der Chemet in Laos ist es zum Beispiel viel wichtiger, dass der Tote nicht wieder zurückkehrt. Denn Tote sind wirklich gefährlich. Wir sind da im Christentum ja sehr gut aufgehoben. Gott kümmert sich um den ganzen Rest. Aber in vielen anderen Gesellschaften sind Tote sehr viel stärker noch Mitglieder der Gesellschaft. Und dann muss man auch sicher sein, dass sie nicht gefährlich werden, weil sie sind sehr mächtig.
Das ist auch im vormodernen Europa absolut verbreitet. Also das trotz Christentum, dass das ja theologisch eigentlich erübrigen würde, aber tatsächlich in der Volkskultur spielt es eine ganz große Rolle.
Aber gerade diese Todesrituale zeigen auch die psychologische Komponente, dass für viele Menschen diese öffentlichen Rituale eine Chance auch sind für Selbstreflexion. Was bedeutet das für mich konkret im Leben? Ob das nun ein Todesritual ist oder Geburtstagsritual oder Hochzeit für die jeweils Beteiligten. Was bedeutet das für meinen Alltag? Weil ich werde aus dem Alltag rausgerissen durch dieses Ritual. Und damit auch die Chance, bin ich eigentlich auf dem Weg zu einem sinnerfüllten, glücklichen, zufriedenen Leben? Was will ich ändern? Was kann ich von dem Toten lernen? Ja. Wollte ich genau so gelebt haben, dass er so früh gestorben ist oder dass er so lang gelebt hat. Also die Chance der Rückbesinnung für das eigene Leben, das halte ich für sehr wichtig, fast in jedem öffentlichen Ritual.
Funktionieren und wirken Rituale denn immer so, wie sie sollen? Oder können die auch schiefgehen oder sabotiert werden? Sie sagten das vorhin, Frau Stolberg-Rehlinger, dass schon alle mitmachen müssen. Also ein Ritual verträgt eigentlich keine Ironie, ne?
Ja, das ist, also ich kann das jetzt immer nur für die vormodernen Gesellschaften sagen, in denen ich da ein bisschen auskenne. Es gibt zum einen, wie gesagt, weil Rituale aus äußerlichen Handlungen bestehen, gibt es Gesellschaften und Rituale, die im Sinne eines ganz magisch-archaischen Formalismus darauf angewiesen sind, ganz genau präzise vollzogen zu werden, sonst sind sie unwirksam. Also das ist eine archaische Form von magischem Formalismus. Zum Beispiel, dass man im Frühmittelalter, wenn der Richter einen Richterspruch fällt, dann musste er die Beine in einer ganz bestimmten Weise gekreuzt haben, sonst war dieser Urteilsspruch ungültig. Oder wenn ein Priester, also wie gesagt im frühen Mittelalter, wenn ein Priester während der Wandlung eine Fliege verscheucht oder so und die Hände nicht in der richtigen Form hält, dann ist die Heilswirkung dieses Sakraments gefährdet und so weiter. Also das sind Formalismen, die natürlich eine große Gefahr für das Gelingen eines Rituals waren. Man könnte jetzt denken, das ist archaisch und lange her, aber es gibt dieses sehr interessante Beispiel, sehr aufschlussreiche Beispiel. Vielleicht erinnern Sie sich daran, bei der Amtseinsetzung von Obama, als er seinen Inaugurationseid gesprochen hat, hat er die Eidesworte ein bisschen anders vorgesprochen bekommen von dem Richter, als sie üblicherweise gesprochen werden. Und Obama hat sie dann auch in dieser falschen Reihenfolge nachgesprochen. Also das war wirklich nur eine winzige Kleinigkeit. Da war nämlich ein Adverb an einer anderen Stelle. Sonst war alles vollkommen formvollendet. Und daraufhin gab es im Internet die Position von natürlich aus wahrscheinlich rassistischer Motivation, dass jetzt Obama gar nicht Präsident der USA sei, weil er den Eid nicht korrekt gesprochen habe. Und das hat man so ernst genommen, dass man tatsächlich am nächsten Tag im Weißen Haus Obama den Eid noch einmal korrekt hat wiederholen lassen. Ja, daran sieht man, dass auch heute noch, je nach den Umständen, ein Ritual oder das Gelingen eines Rituals angefochten werden kann, wenn nicht alles seine ganz präzise, formvollendete Form gehabt hat. Und Sie haben eben einen anderen Grund genannt, warum ein Ritual scheitern kann. Sie sagten, Ironie darf im Ritual nicht vorkommen. Das bedeutet ja, dass man zeigt, dass man das Ritual eigentlich gar nicht ernst nimmt. Also da gibt es auch schöne historische Fälle, wo bei wichtigen zentralen politischen Einsetzungsriten die wichtigen Teilnehmer gelacht haben und sich damit sozusagen selbst äußerlich distanziert haben von dem, was sie da vollzogen haben. Und das ist natürlich auch eine starke Gefährdung, weil man dann sozusagen nicht darauf verlassen kann, dass man die Folgen, die aus einem solchen Ritual sich ergeben, also die Verpflichtungen, die man damit eingeht, tatsächlich auch ernst genommen sind.
Sie beschäftigen sich natürlich in erster Linie auch mit Gesellschaften, die extrem hierarchisch sind, die sehr stark zentralisiert sind und wo die Einsetzung von Amtsträgern eine ganz zentrale Rolle in der Ordnung selber spielt. Und die Gesellschaften, bei denen ich forsche, sind wesentlich flacher in ihren Hierarchien und wesentlich flexibler. Und das spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie Rituale praktiziert werden. Denn zum Beispiel dieser rituelle Bruch, also die Ironie, die macht ja deutlich, das Ritual hat eine Art reflexiver Ebene. Wir wissen, dass wir gerade ein Ritual machen. Wir wissen, dass wir gerade etwas machen, was außerhalb des Alltags steht. Und das kann man ja auch durch Humor oder durch Ironie kennzeichnen. Die Rituale, die ich am meisten untersucht habe, das sind solche, für die es keine starren Vorgaben gibt, weil es keine Autoritäten gibt, die sagen, das muss jetzt aber exakt so und so gemacht werden. Und dementsprechend gibt es da mitunter während des Rituals noch Diskussionen darüber, wie man es am besten macht. Und da sind dann auch lustige Elemente plötzlich mit drin. Also diese ganzen Reflexionen spielen dann plötzlich eine Rolle. Und das heißt, die Art, wie das Ritual verfasst ist, welche Rolle es in der Gesellschaft spielt, hängt dann direkt damit zusammen, wie die Gesellschaft selber verfasst ist, wie stark hierarchisch die ist, wie stark die Machtpositionen sind oder wie ja quasi egalitär das verfasst ist.
Ja, sehr interessant.
Wir haben jetzt Rituale angesprochen, die zum Teil Jahrhunderte überdauert haben. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Teil ihrer Kraft, dass man das Gefühl hat, das war schon immer so und das wird auch immer so sein und das stabilisiert meine Welt. Aber natürlich verändern sich Ideale oder geraten außer Mode. Also Weihnachten haben Sie angesprochen, vielleicht finden manche einen Weihnachtsbaum nicht mehr nötig oder haben keine Lust da zu singen. Leben wir in einer Zeit, in der es immer weniger Rituale gibt, in dieser individualistischen Gegenwart?
Ich würde sagen, nein. Die Rituale ändern sich, aber trotzdem treffen sich die Leute zu Weihnachten in der Familie oder im Freundeskreis. Sie ändern ihre Form, sie sind nicht mehr so religiös. Aber ich erlebe auch eine Zunahme von Ritualen. Zum Beispiel auch in vielen Schulen, aber auch jetzt im Krankenhaus in Großhadern mit 120 unterschiedlichen Nationen, erlebe ich auch Rituale, dass man jede Woche, je nach Nationalität, andere Getränke bringt, andere Essen vorbereitet, Abendveranstaltungen macht mit unterschiedlichen Kulturen. Und das sind dann neue Rituale oder auch in der Nachbarschaft. Ich würde sagen, ändert sich ja vom Inhalt und von der Form, aber ich würde nicht sagen, dass wir weniger Rituale haben. Das ist so meine Wahrnehmung.
Ich würde auch sagen, es gibt immer mehr Rituale. Je pluraler eine Gesellschaft ist, je heterogener sie ist, desto mehr verschiedene Ritualgemeinschaften gibt es ja auch. Also wir sprechen jetzt immer von Weihnachten. Da sprechen wir von der Familie als Ritualgemeinschaft, natürlich auch eigentlich von den verschiedenen Konfessionskirchen als Ritualgemeinschaften. Aber es gibt natürlich desto mehr Rituale, je mehr unterschiedlichen sozialen Subsystemen man angehört. Also es gibt Rituale im Betrieb, im Staat, in der Kirche, im Verein, in der Familie und so weiter. Während in früheren Gesellschaften es tendenziell natürlich homogenere, also sehr tendenziell, es gab auch immer schon große Heterogenität, aber eben weniger differenzierte Gesellschaften, in denen es mehr Rituale gab, die die ganze Gesellschaft umfassen, an denen alle beteiligt sind. Und solche Rituale gibt es in einer funktional differenzierten Gesellschaft eben eigentlich überhaupt nicht mehr. Und die Rituale in den verschiedenen sozialen Feldern, das würde ich schon sagen, verlieren doch an Bindungskraft. Also wer ist schon, sagen wir, als deutscher Staatsbürger wirklich involviert am 3. Oktober und vollzieht da irgendwelche staatlichen Rituale der Einheit? Das ist ganz blass nur noch. Auch so wie es begangen wird, wird es eigentlich nur noch als ein Ritual der staatlichen Funktionsträger wahrgenommen. Und daran partizipieren nicht alle deutschen Staatsbürgerinnen und Bürger irgendwie emotional oder rituell. Also damit will ich sagen, es gibt immer mehr Rituale, aber viele davon verblassen in ihrer Wirkmächtigkeit.
Ich könnte das auch noch mal ein bisschen sekundieren. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass Rituale zunehmen. Zum Beispiel das, was jetzt viele junge Leute machen vor der Hochzeit, dass sie mit ihren Freunden einmal durch die Stadt ziehen, Küsschen verteilen und Ähnliches, gab es in meiner Elterngeneration noch nicht. Das ist was relativ Neues. Auf der anderen Seite ändern sich die Bedeutungen von Ritualen. Viele Leute beklagen sich ja, Weihnachten ist so kommerziell geworden, da geht es nur noch ums Einkaufen und so weiter. Ich glaube, das ist genau die Funktion, die Weihnachten heute hat. Auf der einen Seite sehen wir einen großen anonymen Markt, auf dem für Geld alle möglichen Objekte kaufbar sind. Und auf der anderen Seite haben wir unsere intimen, ganz engen Beziehungen in der Familie. Und die große Aufgabe ist, diese beiden Bereiche von Beziehungen rituell unter einen Hut zu bekommen. Und das heißt, aus dieser Masse an Waren, die kaufbar sind, genau das eine Ding zu finden, das meine Beziehung zu meinem Liebsten bestätigt und die Reaktion hervorruft, ach, das habe ich ja schon immer haben wollen. Das wäre ja das optimale Geschenk. Also diese völlig individualisierten persönlichen Beziehungen und diese anonymisierte Masse des Marktes, die unter einen Hut zu bringen, das ist eigentlich heute die Aufgabe von Weihnachten. Und deswegen ist es so anstrengend, weil diese beiden Bereiche so weit auseinander liegen. Deswegen ist Weihnachten Stress. Und es muss so sein. Erst dann, wenn es Stress ist, hat es seine rituelle Aufgabe erfüllt. Und das Zweite wäre eben dann nochmal zu sagen, ich glaube, dass aber sehr viele konstitutive Akte unseres Alltagslebens eine rituelle Färbung haben. Zum Beispiel Demonstrationen sind keine Rituale, aber es sind rituell gefärbte Akte, in denen bestimmte standardisierte Dinge getan werden, wie zum Beispiel Plakate werden hochgehalten, Gesänge werden angestimmt. Und das artikuliert rituell eine bestimmte Beziehung zwischen Staatsvolk und Regierung. Und das,
ja, manchmal werden sie ja auch tatsächlich wiederholt. Ne? Also wenn Sie an die Pegida-Demonstrationen in Dresden denken, die sind jeden Montag, ja, immer zu einer bestimmten Zeit. Ja, und da ist es tatsächlich rituell verfestigt.
Welche Rolle spielen denn heute die Medien, das Internet, die Massenmedien für die Veränderung von Ritualen?
Ich würde sagen, es spielt eine ganz zentrale Rolle, weil Rituale ursprünglich immer auf persönliche Anwesenheit, gemeinsame persönliche Anwesenheit im Raum angewiesen sind und da ihre Wirkung entfalten, ihre Wirkung auch sozusagen ihre emotionale Ansteckungswirkung. Ne, wenn man bei Trauerritualen dabei ist, bei Fußballspielen, was auch immer, man merkt, dass die kollektive gemeinsame Anwesenheit eine wichtige Rolle spielt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, sondern wenn man an Ritualen in erster Linie über Medien teilnimmt, dann geht etwas Wesentliches dabei verloren.
Andererseits würde ich aber auch sagen, dass durch diese Medien noch einmal neue Gemeinwesen zusammenkommen, dass die überhaupt erst entstehen, dadurch, dass wir sowas wie soziale Medien haben. Und diese Gemeinwesen können sich zum Teil gegen bestehende Ordnungen richten, zum Teil können sie die bestätigen, zum Teil können sie aber auch ganz unabhängig davon sein. Und es gibt eine ganze Reihe von Fällen, in denen Rituale online durchgeführt werden, in denen neue Gemeinwesen entstehen. Und ich glaube, wir verstehen noch gar nicht genug, wie bindend die Wirkung dieser Rituale ist. Also ich glaube, dass die Forschung da noch ganz in den Kinderschuhen steckt. Und die Frage der körperlichen Präsenz ist dabei möglicherweise neu zu bewerten. Wenn ich daran bedenke, dass ganz viele religiöse Rituale ja auch auf sozusagen eine nur begrenzte körperliche Anwesenheit der Hauptakteure, nämlich der Götter und Geister, beruhen, müssten wir vielleicht schauen, ob wir dieses Anwesenheitskriterium nochmal überdenken.
Naja, aber es verändert etwas Wesentliches, weil man im Ritual unter persönlicher Anwesenheit ja sich wechselseitig einander zu Zeugen macht, dessen, was man da aufführt und worauf man sich einlässt. Und im Netz ist das eben anonym und man weiß nicht, ob man es mit einem Menschen oder einem Avatar oder einem Troll oder so zu tun hat. Also der Verzicht auf körperliche Anwesenheit verändert etwas ganz, ganz Grundlegendes im Ritual. Und ich gebe Ihnen recht, wir wissen überhaupt noch nicht, was das für soziale Auswirkungen haben wird.
Wir sind schon am Schluss der Sendezeit. Nachdem Rituale jetzt schon insgesamt als was sehr Positives und Wichtiges bewertet wurden, gibt es denn welche, vielleicht knapp jetzt zum Schluss, die wir als Einzelne oder als Gesellschaft ernster nehmen oder bewusster ausüben oder anders betrachten sollten, weil es das Leben besser macht? Herr Frey.
Also, ich erlebe unsere Gesellschaft nach Corona, nach all den Krisen, zu negativ. Das heißt, zu viele Leute gehen mit einer Weltanschauung durch die Welt negativ, passiv, hilflos, statt positiv, aktiv, selbstbestimmt. Und ich denke, da ist für mich Führung gefordert, über Rituale in den Firmen, in den Schulen Leute wieder zusammenzubringen. Wir wollen uns nicht abfinden nur mit dem Negativen, ja, und auch in den Familien, sondern wir wollen in unserer Nachbarschaft, in unserer Schule, in unserem Betrieb, in unserer Universität einen Beitrag leisten und bestimmte Dinge feiern, dass wir dankbar sind, was wir haben, statt was wir nicht haben, dass wir uns verantwortlich fühlen für die Zukunft. Und deshalb wollen wir umso wichtiger jetzt das Semesterende feiern, gemeinsam feiern oder dies oder jenen Jahrestag oder diesen Schulabschluss. Und da denke ich, ist es aber eine Verantwortung von Führung jeweils, solche Feste zu initiieren, Rituale zu pflegen und sich dafür verantwortlich zu fühlen.
Frau Stolberg-Redinger.
Ich würde sagen, Rituale sind unumgänglich, sie sind notwendig, sie sind aber nicht immer unbedingt positiv. Also da würde ich sehr vorwarnen, das kommt immer darauf an, was sie genau feiern. Und ich würde mich anschließen zu sagen, ich fände es wichtig, zum Beispiel an den Universitäten in akademischen Zusammenhängen wieder sich zurückzubesinnen auf Abschluss- und Übergangsrituale, die zwischendurch ja im Rahmen der 68er-Bewegung komplett diskreditiert worden sind, ne, unter dem Motto, unter dem Muff von 1000 Jahren. Das finde ich schade. Ich fände es wichtig, diesen Übergang von der Universität in das Berufsleben wieder rituell zu markieren, um auch darauf stolz sein zu können. Aber wie gesagt, Rituale als solche sind für mich weder positiv noch negativ, sondern sie sind einfach selbstverständlich und sie können auch sehr, sehr übel sich auswirken. Ich sage nur Reichsparteitage und so weiter. Also wir sollten uns davor hüten, Rituale jetzt nur in einem positiven Licht darzustellen.
Absolute Zustimmung.
Herr Sprenger.
Ja, ich würde auch sagen, wenn wir Rituale wiederbeleben oder uns neue Rituale ausdenken, müssen wir immer darüber nachdenken, was für eine Konzeption von Gesellschaft steckt eigentlich dahinter. Und es ist dabei ganz hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass Rituale eigentlich immer auch Unterschiede artikulieren, also zum Beispiel die Unterschiede zwischen den Herrschern und den Beherrschten, wie zum Beispiel in den Ritualen, die Frau Stolberg-Rielinger untersucht hat, oder die Unterschiede zwischen den Familien des Bräutigams und der Braut, wie das in den ist der Fall ist, die ich untersucht habe. Wenn wir unsere Gesellschaft als eine plurale, als eine kulturell vielfältige wahrnehmen, müssten es eigentlich Rituale sein, in die genau diese Unterschiede einerseits sichtbar werden, aber andererseits als zusammengehörig, Also Unterschiede sind eben auch Beziehungen. Und genau diese Beziehungen zu artikulieren, wäre eigentlich die Aufgabe eines aktuellen Rituals für unsere Gesellschaft.
Der Wert des Immergleichen. Wie wichtig sind Rituale? Das war unser Thema im SWR Kulturforum mit dem Psychologen Professor Dieter Frey von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, dem Ethnologen Professor Guido Sprenger von der Universität Heidelberg und Professor Barbara Stulberg-Rielinger, Historikerin am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.